Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, zu dem wir uns im Namen unseres treuen Herrn versammeln dürfen. Und bevor ich mit der Botschaft beginne, möchte ich auch zu unserem Herrn beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir, dass wir so mit Freimut zu dir kommen dürfen, in und durch die Erlösung deines Sohnes. Ja, Herr Jesus, dass wir durch den Glauben mit dir verbunden sein dürfen, dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt und in unsere Herzen ausgegossen hast, Herr. Und ich bitte dich, sei du doch mitten unter uns gegenwärtig, wirke durch deinen Geist an unseren Herzen, durch dein Wort, Herr. Nimm du all das weg, was uns hindert, den Blick auf dich zu richten, und gib uns das, was wir auch brauchen im Alltag, Herr. Schenke uns geöffnete Augen für die Wunder in deinem Wort, finde die Wunder deiner herrlichen Berufung, deine Herrlichkeit, Herr. Schenk du Gnade jetzt in dieser Stunde. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ich möchte beginnen mit einem Bild oder einem Beispiel. Wir haben ja schon ein eindrückliches in Sprüche 7 gehört. Aber da wäre jetzt ein Mann oder da ist ein Mann, der besitzt viele prächtige und große Häuser. Einen Fuhrpark an glänzenden Sportwagen, immer schön geputzt. Gold und Silber und Edelstein und natürlich eine Menge Wertpapiere. Er hat die verschiedensten Ländereien und eine kleine Fußarmee an Dienern, die ihm alle jeden Wunsch von den Augen ablesen. Doch dann befällt ihn eine mysteriöse Krankheit. Und sie kommt irgendwie aus seinem Innern. Und sie entstellt ihn, sie lässt ihn quasi vermodern, kann man sagen, und sie verursacht die schrecklichsten Schmerzen in ihm, diese Krankheit. Und irgendwann ist er ans Bett gefesselt, er kann nirgends mehr hin. Seine ganze Verwandtschaft steht um sein Bett, aber keiner kann ihm helfen. Die besten Ärzte der Welt umgeben ihn, er hat ja eine Menge Geld. Aber niemand kann irgendetwas gegen diese Krankheit tun. Auch all der Reichtum, den er hat, vermag es nicht, ihn zu befreien und gesund zu machen. Und die Ärzte, sie stellen fest, dass er dem Tode geweiht ist. Aber eben, sie haben keine Medizin, die diesen Tod, diese Krankheit aufhalten könnte. Er ist hoffnungslos verloren. Und so ist es eben, bildhaft gesprochen, mit der Sünde. Wir selbst, wir könnten die besten Voraussetzungen und Möglichkeiten haben. Und doch gibt es nichts auf dieser Erde, was uns von der Sünde und ihren Auswirkungen befreien könnte. Ja, und so gesehen ist die Sünde wie eine Krankheit, die uns innerlich, die unsere Seele, um es sozusagen, zerfrisst. Und nun könnte ein Anwalt an unser symbolisches Krankenbett kommen und er könnte uns anklagen. Du hast Gott nicht genug geliebt. Du hast deinen Nächsten nicht genug geliebt. Du hattest unzüchtige Gedanken. Du hast den Armen nicht genug geholfen. Du warst egoistisch. Und in allem würde er recht haben. Aber das hilft uns nicht. Denn wir brauchen keinen Anwalt, der uns anklagt, sondern einen Arzt, der uns von der Sünde befreit und uns heilt. Und wie das geht, das sehen wir unter anderem in Hebräer im Kapitel 12. Nachdem der Schreiber einige Gläubige des alten Bundes als unsere Vorbilder aufgelistet hat, ermahnt und ermutigt er uns Gläubige des neuen Bundes zu einem Leben für Gott. Und in gewisser Weise ist das, was er schreibt, die Antwort auf die Frage unseres Predigtthemas: Was ist Sünde und was bringt's dagegen zu kämpfen? Und ja, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt doch auf Hebräer 12. Ich möchte mir die Zeit nehmen und dieses Kapitel auch vorlesen. Hebräer Kapitel 12. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen recht erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise wille sein Erstgeburtrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechter, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Habt Acht, dass ihr nicht den abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisung verkündete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht: Noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Bis soweit das Wort unseres Herrn. Als unser Herr Jesus Christus auf Erden war, da kündigte er die Ankunft des Heiligen Geistes an und er sagte Folgendes: Wenn jener, der Geist, kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und Sünde, Gerechtigkeit und Gericht sind eben auch in Hebräer 12 zu finden. Allerdings, interessanterweise nicht in Bezug auf die Welt, sondern hier werden Gläubige angesprochen. Hier geht es um solche, die den Namen des Herrn anrufen. Hebräer 12, Vers 1 bis 3, es spricht, kann man sagen, von der Sünde im Leben des Gläubigen und das Mittel dagegen. Hebräer 12, Vers 4 bis 11 spricht von etwas, was wir nicht so gerne hören, nämlich vom Gericht und von Züchtigung im Leben des Gläubigen. Und Hebräer 12, Verse 12 bis 29 in gewisser Weise spricht dann von der Gerechtigkeit im Leben des Gläubigen. Diese Themen gehören zusammen, sie gehen in Hebräer 12 ineinander über. Aber heute möchte ich insbesondere eben über die Sünde sprechen, Hebräer 12, Verse 1 bis 3, nächsten Sonntag über das Gericht und über übernächsten Sonntag über die Gerechtigkeit. Diese drei Botschaften zusammen werden, so der Herr will, die Frage beantworten, was ist Sünde und was bringt es dagegen zu kämpfen? Heute also die Sünde. Christus sagt es dann so, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das Problem der Sünde ist Unglaube. Und in Hebräer 12, Verse 1 bis 3 nimmt der Schreiber des Hebräerbriefes Bezug auf die Glaubensvorbilder in Kapitel 11. Das ist die Wolke von Zeugen um uns her. Gott ist ja ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Und so wie sie in widrigsten Umständen den Glauben bis zum Schluss gehalten haben, so sollen auch wir den Glauben halten und, sagt Hebräer 12, Vers 1, im Kampf gegen die Sünde bestehen. Das Wesen der Sünde ist in diesem Kontext also erst einmal Unglaube, ein Mangel an Vertrauen auf Jesus Christus. Sünde ist immer ein Ausdruck dessen, dass wir nicht auf Gott vertrauen. So gesehen ist Sünde Stolz und Hochmut. Denn wir denken, wir wissen besser als Gott, was gut und richtig ist. Und das ist Unglaube. Aber nach Hebräer 12, Vers 1 ist Sünde auch eine Last. Und es ist etwas, das uns leicht umstrickt, sagt die Schlachterübersetzung. Hebräer 12, Vers 15 vergleicht die Sünde mit dem Aufwachsen einer bitteren Wurzel. Wir könnten es auch mit Unkraut vergleichen, das wuchert und immer größer wird. Und es macht uns unrein und dreckig. Und Hebräer 12, Vers 13, es stellt die Folge der Sünde bildhaft dar als einen Lahmen, der vom Weg abkommt. Das ist ja interessant, dass von einem Lahmen, der vom Weg abkommt, die Rede ist. Sünde lähmt und Sünde lässt uns gleichzeitig auch noch das Ziel verfehlen. Und das ist das Problem der Sünde. Sie belastet uns. Sie umstrickt uns wie eherne Fesseln und schwere Ketten. Sie bringt Dornen und Disteln in unser Leben. Sie richtet Unheil in uns an. Sie verschmutzt unsere Seelen und es hat auch Einfluss gegebenenfalls auf unsere Leiber. Denken Sie nur an Alkoholiker oder Drogenmissbrauch oder andere Dinge. Sünde lähmt uns. Und Sünde lässt uns von dem Weg abkommen, das uns eigentlich zum Ziel führen würde. Das heißt, es ist eigentlich logisch, aber ich möchte es doch gern betonen, Sünde ist schlecht für uns. Sünde ist unser Verderben. Sünde ist unser Feind. Sünde ist unser Tod. Und deshalb spricht Hebräer 12, Vers 1 davon, dass wir mit Ausdauer laufen sollen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das ist uns nicht zur Schikane gesagt. Unser Kampf gilt der Sünde, die uns so leicht umstricken und zu Fall bringen kann. Denn die Sünde ist nicht allein ein Verstoß gegen Gottes hochheiliges Gesetz. Das wäre ja schon schlimm genug. Aber die Sünde ist eben auch etwas, was uns in uns selbst, in unsere Seele, in unserem Leben Schaden zufügt. Und zwar schlimmen Schaden. Es ist wie ein Gift, das sich ausbreitet. Und je mehr wir es einnehmen oder wirken lassen, desto mehr zersetzt es unsere Innereien. Unser Herr Jesus Christus spricht in Markus 7, die Verse 21, fortfolgende, dass von innen, aus dem Herzen des Menschen, die bösen Gedanken hervorkommen. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und die Folge dieser Unreinheit ist Verderben. Wir kennen das berühmte Wort, der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott sagt, wenn du sündigst, musst du gewisslich sterben. Und er sagt nicht unbedingt, wenn du sündigst, werde ich dich töten. Nein, das Ergebnis der Sünde ist der Tod, Römer 6, Vers 21. Jede Sünde entfernt uns von Gott und von seinem Leben, vom Leben, das Gott für uns gedacht hat. Jede Sünde, um es so zu sagen, bringt uns dem geistlichen, seelischen Tod und dem Verderben und letztendlich natürlich auch dem körperlichen Tod einen Schritt näher. Jede Sünde zerstört das Bild Gottes in uns, in dem wir ursprünglich geschaffen wurden. Sünde macht uns kaputt. Sünde ist Selbstzerfleischung. Sünde trennt uns von der Herrlichkeit, die Gott uns schenken will. Und das eben, darum habe ich Jonathan gebeten, Sprüche 7 vorzulesen, das eben zeigt das Bild von Sprüche 7 auf so plastische und eindrückliche Art und Weise. Das Haus der Ehebrecherin ist das Tor zum Totenreich. Und Sprüche 7 warnt den dummen Jüngling davor, in die Falle zu tappen, nicht indem es sagt, damit verstößt du gegen Gottes Gebote, was ja wahr wäre. Es ist ein Verstoß gegen das hochheilige Gesetz Gottes. Aber er warnt ihn am Ende von Sprüche 7 mit dem Hinweis, es wird dein Verderben sein. Es wird dich vernichten und dich in den Tod reißen, geistlich, seelisch und am Ende auch körperlich. Sünde ist unser Feind. Wenn wir sündigen, treten wir aus dem Reich des Lichts und gehen hinein in das Reich der Finsternis. Wir verlassen das Gute und wenden uns dem Bösen zu. Und wie jemand mal feststellte, scharfsinnigerweise, das Böse ist nicht etwas Geschaffenes. Es ist kein Ding, keine Sache, keine Schöpfung, keine Substanz. Es ist nichts. Es ist das, die Dunkelheit, wo alles Gute, Wahre und Schöne fehlt. Mit anderen Worten, wenn wir sündigen und damit also das Böse wählen, kehren wir Licht und Leben dem Rücken zu und bewegen uns auf nichts zu, auf Finsternis, das alles, was uns am Leben erhalten könnte, alles Gute, wie ein Vakuum aufsaugt, um es so zu sagen. Und so macht Sünde das Leben letztendlich zur Qual. Denn wo sie überhand nimmt, da breitet sich eine klaffende Leere in der Seele des Menschen aus. Und das Ende dieser Finsternis, dieser Einöde, dieser Leere ist die Hölle. Der ewige zweite Tod, das Ergebnis dessen, dass man sich von der Sünde in die falsche Richtung fortschleifen lässt. Sünde, sie ist irrational. Sünde macht dumm, denn sie frisst alles weg, was uns Gott zum Leben geschenkt hat. Sünder sind nicht solche, die das Leben in vollen Zügen genießen, sondern Sünder sind solche, die in sich selbst, in ihrem Geist, samt Seele und Leib, das Leben Stück für Stück abtöten. Denn die Sünde Sie ist eine Lüge. Sie gaukelt uns vor, zu geben, was wir wollen. Auf irgendwas hereinzufallen. Diese Begierde, sie gaukelt uns vor, uns zu geben, was wir wünschen. Doch in Wahrheit schleift sie uns von Gott weg in Richtung Hölle und nimmt uns alles, was wir brauchen. Die Sünde ist ein Räuber und Totschläger. Johannes sagt in 1. Johannes 3, Vers 8, 1. Johannes 3, Vers 8, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Sünde ist eine Erfindung des Teufels. Es ist eigentlich das Einzige, was er geschaffen hat, in Anführungszeichen, indem er Gottes gute Schöpfung nimmt und es verdirbt. Ja, Sünde ist wie ein Krebsgeschwür, wie ein Gift, das alles abtötet, mit dem es in Berührung kommt. Aber Gott sei Dank müssen wir bei dieser niederschmetternden Feststellung nicht stehen bleiben. Denn Jesus Christus ist erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre und den Menschen von der Sünde und der Hölle befreie. Und darum verbindet jetzt Hebräer 12, Vers 1 bis 3, den Aufruf zum Kampf gegen die Sünde sofort damit, dass wir was tun sollen. Schaut euch Hebräer 12, Vers 1 bis 3 an. Was sollen wir tun im Kampf? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Nur in der Glaubensgemeinschaft mit ihm können wir gegen die Sünde bestehen und kämpfen. Erlaubt mir die Beobachtung, dass wir moderne Christen zu dem Fehler neigen, die Sünde nur juristisch zu betrachten. Wir sehen die Sünde einzig als ein Verstoß gegen Gottes hochheiliges Gesetz. Und das stimmt. Gegen Gott allein haben wir gesündigt. Aber dann vertrösten wir uns damit, dass Jesus die Schuld unserer Sünden bezahlt hat. Und wir meinen vielleicht, dass wir uns jetzt nicht mehr um das Thema kümmern müssten. Wir fallen auf die teuflische Lüge herein, dass wir nicht mehr gegen die Sünde kämpfen müssten. Aber das ist eben falsch. Die Sünde ist ja in unserem alten Menschen. Die Sünde ist wirklich etwas Reales, was uns verdirbt. Und wenn wir das Evangelium für die Sünde missbrauchen, sind wir wie wilde Hunde, die zu ihrem Gespei zurückkehren, oder wie Säue, vor denen Perlen geworfen werden. Das heißt, das Evangelium bringt uns rein gar nichts. Wie ein Schwein mit einer Perle nichts anfangen kann. Gleich der Fliege im Netz der Spinne lassen wir uns einwickeln, um am Ende doch noch vom Gift der Sünde getötet zu werden. Es ist notwendig, dass wir gegen die Sünde kämpfen, denn die Sünde macht aus uns geistlich gesehen wandelnde Leichen. Die Sünde ist kein, und das ist sehr wichtig, Sünde ist kein abstraktes theologisches Konzept, sondern eine reale Fessel, die uns wirklich umschlingt und die uns wirklich innerlich und am Ende sogar äußerlich tötet. Es hilft einer Leiche nichts, wenn wir ihr sagen, freu dich, Jesus hat alles für dich bezahlt. Die Leiche ist schon tot, was bringt dir der Schuldenerlass? Die Leiche muss zum Leben erweckt werden, erst dann bringt ihr die Befreiung etwas. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, sagt Paulus. Jesus Christus ist gekommen, um uns eine reale Erlösung zu schenken und nicht eine abstrakte, die nur in unserer Fantasie stattfindet. Es bringt nichts, Geliebte. Es bringt nichts, wenn wir schöne Dinge über das Evangelium denken. Aber die Kraft des Evangeliums nicht in unser vergiftetes Leben hineinlassen. Aber durch unseren Glauben an Jesus werden wir mit ihm auferweckt. Durch den Heiligen Geist bekommen wir ein neues Leben. Wir werden neue Menschen, die jetzt dazu aufgerufen werden in den Apostelbriefen, den alten Menschen, der von der Sünde verdorben wird, was zu hegen und zu pflegen. Einer lacht. Abzulegen. Abzulegen. Ja, der neue Mensch, er ist nur in Christus zu finden. Und daher müssen wir im Glauben mit ihm verbunden bleiben. Das ist die Voraussetzung. Ohne ihn können wir nichts tun. Gar nichts. Der Kampf gegen die Sünde besteht nicht darin, sie besteht nicht darin, dass aus schlechte Menschen gute Menschen werden, sondern dass Tote lebendig werden und lebendig bleiben. Wir ringen nicht darum, gut zu werden, menschlich gesprochen, sondern wir ringen darum, Christus zu gewinnen. Die Sünde, ich sage es noch einmal, die Sünde in uns ist nicht nur ein juristisches Problem, sondern eben auch ein existenzielles. Und deshalb ist der Kampf gegen sie so absolut notwendig und unerlässlich. Wir kommen nicht darum herum. Der Feind, der Teufel, er hat den alten Menschen in seiner Gewalt gehabt und er umkleidet ihn gerne mit bösen Leidenschaften, mit dem Geist der Sünde und gießt den Wein aller Zügellosigkeit und verderbliche Lehren in uns aus, im alten Menschen. Wenn wir also in uns selbst, wenn ich in mir, in René, in meinem Ego, nach der Kraft suche, die Sünde zu bezwingen, dann locken mich dort nur die purpurnen Gewänder und funkelnden Edelsteine des Teufels und der goldene Kelch seiner Hurerei. Ich und ihr, wir alle, wir sind zu schwach, um selbst gegen die Verführungen und listigen und mächtigen Angriffe des Feindes zu bestehen. Und gegen die Sünde, die an und für sich in uns ist. Das ist das existenzielle Problem der Sünde, dass sie sich nicht durch unsere Gedanken beheben lässt, sondern nur durch die wirkliche, echte und reale Einmischung des Erlösers selbst. Ja, wie gesagt, Gott macht uns in Christus neu, das will er tun. Er befreit uns vom Feind und jagt ihm aus dem Haus. Er salbt uns mit seinem Heiligen Geist und gießt seinen Lebenswein, seinen Heiligen Geist, die Lehre des Geistes in uns ein. Er schenkt uns die Macht seiner Stärke und gibt uns seine Waffenrüstung, nämlich seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit, sein Evangelium, sein Heil, sein Wort und der Glaube an ihn. Und zu dieser göttlichen Neuheit des Lebens kommen wir durch den Glauben an Jesus Christus, den menschgewordenen Gott, der in seinem Leib Sünde, Tod und Teufel ja besiegt hat. Aber damit geraten wir unweigerlich in einen erbitterten Kampf, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Auf der einen Seite ist da der alte Mensch mit seiner Sünde, die uns vernichten will. Und auf der anderen Seite ist der neue Mensch und der Geist Gottes, der uns zum Leben führen will. Das sind zwei verschiedene Ziele, Verderben und Leben. Natürlich, und das ist ja die frohe Botschaft, ist Gott, der durch den Glauben, der in uns ist, größer als unser Herz und größer als der Teufel, der in der Welt ist. Doch in unserem Innern, in unserer Seele, da treibt weiterhin dieser kriechende und schleichende Geist der Bosheit sein Unwesen. Ich denke, jeder mit ein bisschen Selbsterkenntnis kann es bestätigen. Also ich kann es. Berechnend und aufstachelnd, der alte Mensch, der sich gegen seine Kreuzigung wehrt und den wir immer wieder ausziehen müssen, indem wir zu Gott Zuflucht nehmen und den himmlischen neuen Menschen anziehen, der Christus ist. Und damit ist der Kampf eben unausweichlich. Er ist unausweichlich. Und wir überwinden nur, wenn wir uns an Gott und seine Waffenrüstung hängen. Ja, aber wie Hebräer 12, Vers 1 bis 3 deutlich macht, dieser Kampf besteht nicht darin, dass wir jetzt die größten und brutalsten und furchteinflößendsten Krieger unter der Sonne werden, sondern darin, dass wir auf Jesus Christus als den Anfänger und Vollender unseres Glaubens blicken. Und jetzt die Frage, laut Hebräer 12, Vers 1 folgende, auf welchen Jesus sehen wir? Auf den Herrn, der sich selbst erniedrigt hat, bis zum Kreuz von Golgatha, der freiwillig Schmach und Schande erlitten hat und der danach die Herrlichkeit erlangte und sich zur Rechten Gottes des Vaters setzte. Sein Weg ist nun unser Weg. Wie gesagt, wir kämpfen nicht, indem wir plötzlich unbesiegbare Übermenschen werden. Nein, was sagt Gott Paulus? Seine Kraft wird in der Schwachheit mächtig und vollendet. Wir kämpfen, indem wir die Gemeinschaft suchen mit dem Lamm, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Wir siegen gegen unsere Sünde in Schwachheit, ja gewisserweise in Schande, so wie Christus Sünde, Tod und Teufel hat, besiegt hat durch Schwachheit, Erniedrigung und Schande am Holz des Kreuzes. Der Hebräerbrief sagt, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen und seine Schmach tragen. Ganz praktisch besteht diese Schmach unter anderem darin, dass wir unsere Sünde erkennen und bekennen und allein auf das liebende Erbarmen Gottes bauen und nicht auf unsere eigenen Werke, Leistungen und Kraft. Und das ist eine Schmach. Darum sagt Johannes auch, dass wir uns gegenseitig die Sünden bekennen müssen, weil wir damit uns selbst demütigen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Meine Frau kann es bestätigen, wie schwer es diesem hochheiligen Kerl hier oben fällt, zuzugeben, dass er falsch lag und gesündigt hat. Es ist eine Schmach und Schande, die wir eigentlich auf uns nehmen müssen und sagen, ja, ich habe gesündigt und ich tue Buße. Und ich weiß, Christus hat meine Sünde auf sich genommen. Das ist die Schmach, die wir tragen müssen. Das ist das, was die Welt sich natürlich weigert. Aber gerade das Schwache Gottes ist stärker als das Mächtige der Welt, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Und Paulus sagt dort auch in diesem Zusammenhang, dass er unter den Gläubigen nichts wissen will als Christus den Gekreuzigten, denn er weiß, dass die Torheit des Kreuzes Gottes Kraft ist, die uns rettet. Nicht nur theoretisch, sondern eben auch ganz praktisch, wenn wir im Alltag stehen und Sünde, Tod und Teufel und Hölle gegen uns ankämpfen und uns zu verschlingen drohen. Vom Kreuz gießt Gott sein Erbarmen und seine Liebe über uns aus. Im Schatten dieses Kreuzes sehen wir, dass unsere große Schuld nicht einmal dem kleinsten Tropfen seiner Barmherzigkeit gleichkommt. Das Meer unserer Sünde vermag auch nicht den leisesten Hauch seiner Erbarmungen überwinden. Ja, selbst die Ungerechtigkeit der ganzen Welt überwältigt nicht das Meer seiner Gnade. Aber der springende Punkt dabei ist, aus uns selbst heraus können wir die Sünde nicht besiegen, wir können uns nicht retten, wir können uns nicht am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das kann nur Münchhausen. Nein, er kann es auch nicht. Das ist nur für alle, die das in der Schule mal gehört haben. Wir sind ein trockenes und dürres Land, in dem kein Wasser ist. Und wir brauchen das Meer seiner Gnade. Und darin bleiben wir nur in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, dem für uns gekreuzigten, auferstandenen und gen Himmel gefahrenen. Und deshalb noch einmal besteht der Fleiß und Kampf des christlichen Lebens nicht darin, dass wir Superchristen werden, sondern dass wir das neue Leben ergreifen, das Christus uns geschenkt hat. Wir lassen uns mit Christus kreuzigen, um mit ihm zu leben, damit nicht mehr wir leben, sondern Christus in uns. Unsere Waffenrüstung ist der gekreuzigte und auferstandene Christus selbst und nicht etwa der Poweranzug eines Superhelden. Die Art unseres Kampfes hat also nichts mit unseren Möglichkeiten zu tun, sondern alles mit unserer völligen Hingabe an Christus, der alles vermag. Wenn wir also unseren Leib bezwingen, wie es Paulus sagt, wenn wir fasten und beten, spenden und Almosen geben, auf Dinge verzichten, Tag und Nacht in der Heiligen Schrift forschen und alles daran setzen, unsere Gedanken unter dem Gehorsam des Christus gefangen zu nehmen und unsere aufgewühlten Seelen zu bändigen, dann tun wir dies letztendlich mit dem Ziel, Christus zu gewinnen. Immer mehr. Er ist es, der uns weiß macht wie Schnee, auch wenn unsere Sünden rot wie Scharlach sind. Bei ihm ist viel Vergebung, bei ihm ist das Leben und bei ihm ist der Weg zum Sieg. Wie Paulus sagt, wir verlangen nach der Kraft seiner Auferstehung, der Gemeinschaft seiner Leiden und dem Gleichförmigwerden seines Todes, um so immer mehr in der Abhängigkeit von ihm zu wachsen. Denn aus dieser Verbindung heraus werden wir den Teufel und die Sünde unter unseren Füßen zertreten können. Der Weg zur Herrlichkeit ist der Weg des Kreuzes. Auch daran führt kein Weg vorbei. Der Weg zum Sieg ist der Weg, den der Anfänger und Vollender unseres Glaubens uns vorausgegangen ist. Der Stachel der Sünde ist der Tod. Jesus zog den Stachel, indem er für uns zur Sünde wurde, starb und im Tod den Tod besiegte und am dritten Tag zu neuem Leben auferstand. Und so siegen auch wir. Indem wir mit Christus sterben, unser Ich auf den Altar Gottes legen und fortan mit Christus leben, wie es Paulus so schön sagt, verborgen in Gott. Unser Leben ist doch mit Christus verborgen in Gott. Wir tauchen ein in seine Liebe und lassen das Leben, das alte Leben der Begierde, Sünde und Gesetzlosigkeit hinter uns. Ja, diese Selbstverleugnung oder diese Selbstentleerung oder wie man es nennen will, das ist kein Akt der Magie, sondern des Glaubens. Ja, und mehr werden wir darüber hören in der dritten Predigt über die Gerechtigkeit. Aber für heute genügt es zu wissen, dass wir zu Gott in kindlichem Glauben sagen können, hier bin ich, nimm mich ganz hin, mach mich heil. Alles Weitere wird er schon machen. Er wird uns beim Wort nehmen. Das ärgert uns dann auch manchmal, dass er uns beim Wort nimmt. Er wird uns beim Wort nehmen und er wird an uns arbeiten. Das wird das Thema nächsten Sonntag sein. Das ist das Thema, um den wir von Natur aus lieber einen großen Bogen machen. Also ich hoffe, Sie sitzen morgen am Sonntag auch noch da. Denn es dient zu unserem Heil, was Hebräer 12 folgende dann da sagt. Gott, unser Vater, will uns bei sich haben. Wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser reiche und wohlhabende und ehrwürdige Vater all seine Selbstbeherrschung und Würde fahren ließ und sein edles Gewand hochzog, um seinem verlorenen und sündigen Sohn entgegenzurennen. So eilt uns auch der lebendige Gott entgegen, wenn wir aus dem Sündenmorast zu ihm rufen. Er ist nicht so wie wir Menschen. Also ich weiß noch aus meiner Kindheit, wenn ich Streit mit meinen Geschwistern hatte und ich sicher war, sie haben sich jetzt an mir versündigt und sie dann kamen, um die Versöhnung zu suchen, habe ich gesagt, nein, nö, du hast das und das, also, nein, das geht nicht. Und dann hat es dann erstmal ein paar Stunden gedauert, bis ich mich weichkochen ließ. Was tut der Vater im Himmel, gegen den wir gesündigt haben, wenn wir zu ihm gehen? Er sagt nicht nein, er rennt los uns entgegen. Denn der Geist Gottes, und das ist das Wunderbare, ist geneigter zum Erbarmen als zum Strafen. Er hat, sagte, keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, darum ist sein Sohn gekommen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Gott ist für uns in Christus Jesus. Wir Christen, wir sind das Törichte der Welt und das, was nichts ist, sagt Paulus. Auch wieder sowas, was uns eher nicht gefällt. Aber jemand hat es mal so gesagt. Wir sind äußerlich gesehen wie abgenutzte und schmutzige Beutel, niedrig und verächtlich. Aber in unserem sterblichen Leib, in unserer Schwachheit, in diesem abgewetzten Beutel, da funkelt die kostbare, herrliche Perle des neuen Lebens in Christus. Unser Leib wird auf jeden Fall sterben, selbst wenn wir ab jetzt perfekt wären. Also da können Sie nichts gegen machen. Wenn Christus nicht vorher wiederkommt. Aber unser innerer Mensch, der durch den Heiligen Geist mit dem Himmel selbst verbunden ist, wird leben und immer mehr leben, solange wir durch den Glauben Christus Jesus sind. Die Ursünde des Teufels ist der Stolz. Er wollte mehr sein, als er ist, und sich über Gottes Thron erheben. Darum, so glaube ich, lässt Gott uns den Weg der Niedrigkeit und Schwachheit gehen, den Weg des Kreuzes und der Selbstverleugnung, so wie es unser Herr Jesus Christus freiwillig als unser Retter, Fürsprecher, König und, wie Petrus sagt, Vorbild getan hat. Denn Gott liebt uns und er will uns eben nicht in die Falle des Teufels tappen lassen, dass wir zwar nach außen hin schön wie getünchte Gräber sind, dass wir die Welt gewinnen und uns alle zu Füßen liegen, aber innerlich verrotten wir, sind gefüllt mit toten Gebeinen und starkem Modergeruch. Und wir nehmen Schaden, weil der Hochmut des Lebens unsere Seele auffrisst. Demut und Selbstverleugnung ist der siegreiche Weg Gottes. Stolz und Selbsterhebung ist der zerstörerische Weg des Widersachers. Wir stehen also vor der Wahl für zwei Wege. Gottes Wort sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Der Schauplatz unseres Kampfes ist letztendlich unser Herz. Hier wütet der Stolz des alten Menschen gegen die Gottesliebe des neuen Menschen. Jemand sagt es einmal so, bildhaft gesprochen. Das Herz ist ein kleines Gefäß und doch sind in ihm Drachen und Löwen und giftige Tiere und alle Schätze der Bosheit. Dort sind raue und unebene Wege, da Schluchten. Und wir können in diesen gefährlichen Schluchten auf diesen rauen Wegen gegen die bösen Drachen und Löwen niemals mit menschlichen Waffen bestehen. Wenn wir in eigener Kraft und mit Selbstvertrauen gegen die Sünde vorgehen, wird sie uns mit offenen Armen empfangen. Sie wird unsere Kraft und unser Selbstvertrauen mit Stolz übergießen und uns dadurch verblenden und uns in die tiefe Grube des Abgrunds fallen lassen. Aber durch den Glauben in Christus ist in unserem Herzen auch Gott. Dort sind die Engel, da ist das Licht und das Reich, das Licht und die Apostel, die Schätze der Gnade, alles ist dort, bildhaft gesprochen. Wir kämpfen unseren Kampf nicht allein. Um uns ist die Wolke von Zeugen. Wir sind zum himmlischen Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu Myriaden von Engeln, zur Festversammlung der Erlösten, die im Kampf überwunden haben, und zu Gott selbst und zu unserem Herrn Jesus Christus. Wir kämpfen mit den Waffen des Himmels und die Wolke von Zeugen zeigt uns, dass dieser Kampf ein gutes Ziel hat. Wenn wir uns selbst demütigen und uns Gott nahen, naht er sich zu uns und erhöht uns zu seiner Zeit. Das ist der Weg des Sieges. Das ist der Weg der heiligen Engel, der Apostel und des Herrn selbst. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Deshalb, Hebräer 12, Vers 3, deshalb achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, um dich und mich zu erlösen, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Liebe Geschwister oder solche, die es noch werden sollen, geht in diese neue Woche mit Jesus vor Augen. Hasst die Sünde und liebt den Erlöser. Glaubt nicht den Lügen des Teufels. Sünde macht euch wirklich kaputt. Das ist keine Theorie, sondern traurige Realität. Aber Gott will und wird euch wirklich heilen. Und auch das ist keine Theorie, sondern beglückende Realität. Wo nötig ist, tut Buße. Kehrt um und hängt euch allezeit an den Rockzipfel eures Herrn Jesus und lasst ihn nicht mehr los. O von Gott Geliebte oder Geliebter, wer du auch bist, was du vielleicht gerade empfindest oder in dir vorgeht. Denk an den guten Hirten, der dir nachgeht, um dich aus dem Sumpf der Sünde, egal wie tief, zu ziehen. Und wenn dieser brüllende Löwe dir schon so arg zugesetzt hat, dass dir nur noch zwei Schenkel oder ein Ohrläppchen geblieben sind, wie es mal der Prophet Micha so ausdrucksstark gesagt hat, so spring doch weg von dem, der dich verwundet hat. Erinnere dich der Erbarmungen Gottes, der dich gerne heilt und wiederherstellt. Es gibt keine hoffnungslose Fälle für Gott. Verzweifle nicht an der Rettung. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und er spricht auch heute: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Bereit ist der große Seelenarzt, auch deine Krankheit zu heilen. Sein sind die Worte, das sind nicht meine Worte. Sein, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, sagt der Herr, die nicht die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder zur Buße. Er will dich von jeder schmerzenden Wunde reinigen, von jeder. Er verlässt seine Schafe, um dich zu suchen. Und wenn du dich nur finden lässt, wird der Gütige nicht zögern und er wird es nicht verschmähen, dich auf seinen eigenen Schultern zu tragen, voll Freude, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Und der Vater, er steht da und er wartet auf deine Rückkehr vom Irrweg. Kehre nur zurück, und wenn du auch noch ferne bist, er wird dir entgegeneilen, dir um den Hals fallen und in herzlicher Umarmung dich grüßen. Er wird deine Seele mit den Kleidern des Heils schmücken. Die Engel im Himmel werden jubeln. Und sollte jemand von denen, die zu stehen glauben, es tadeln oder darüber murren, dass der lebendige Gott dich elenden Sünder gerne annimmt, so wird der gütige Vater selbst für dich das Wort ergreifen und sagen: Wir müssen fröhlich sein und froh, denn diese meine Tochter oder dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Sie oder er war verloren und ist wiedergefunden worden. Komm zu dem Erlöser, der dich mit ewiger Liebe geliebt hat, der dich zu sich zieht aus lauter Gnade und der dich von all deinen Sünden reinwaschen und auch in der Praxis befreien will. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für deine unaussprechlich große Liebe und Güte. Und du hast uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Herr Jesus, du hast dich für uns dahingegeben, als wir deine Feinde waren. Und du ziehst uns, du rufst durch deinen Heiligen Geist, aus lauter Güte, Erbarmen und Lieben. Du willst nicht den Tod des Sünders und des Gottlosen, sondern du willst, dass wir umkehren und leben. Öffne uns die Augen für dieses Leben. Auch für uns, die wir vielleicht schon erlöst sind, Herr, dass wir erkennen, welches Leben in der Verbindung mit dir ist und wie verderblich das Hören auf die Sünde ist. Schenk Gnade, Herr, auch in dieser Woche geh du voran zur Ehre deines wunderbaren Namens. Amen.